Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Also ich habe mich vor 5, 6 Jahren, habe ich immer gesagt, meine Kinder, die kriegen kein Handy, bevor die 10 sind. Die Aussage würde ich nie wieder so treffen aktuell. Wenn ich das mache, dann habe ich absolute Außenseiter geschaffen.
Ich glaube, da könnte man auch dem Staat nochmal irgendwie ein Stück Verantwortung mitgeben, neue Technologien stärker zu fördern. Das heißt in Deutschland oder in EU im Verhältnis zu anderen Ländern wie Amerika.
Ob es in dem Ausmaß stattfinden muss, wie das bei uns in der EU passiert, da würde ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dranhängen, gerade was gerade bei KI und an Regulatorik da passiert. Das ist grauenhaft. Wir machen uns nicht mehr wettbewerbsfähig. Das werden wir auch nicht mehr aufholen können.
Ich glaube auch, das Thema Digitalisierung lebt von den Köpfen, die es mitbringen. Also praktisch diese digitale Kompetenz mit zu fördern in den Unternehmen oder Digitalpakt 2 aus den Schulen raus, dass das eigentlich native in die Leute übergeht.
Lars Hamann und Thomas Klein, in den nächsten 30 bis 40 Minuten sprechen wir über Highspeed im Vertrieb, umgesetzt mit Digitalisierung. Was ist damit eigentlich gemeint? Was geht und was nicht? Dafür haben wir den Head of Digital Business Sales bei der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe eingeladen und den COO der Pandacom Networking AG. Und um uns etwas warm zu sprechen, möchte ich den Lars Hamann doch gerne mal bitten, dass er uns ganz kurz erzählt, welche Rolle er bei Rotkäppchen Mumm hat und dann natürlich auch an dich, Thomas, welche Rolle du bei der Pandacom Networking ausfüllst.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, zu mir. Ich bin Lars Hamann, 36 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kids und bin seit mittlerweile knapp über 11 Jahren im Bereich der Digitalisierung unterwegs. Habe die ersten 3,5 Jahre bei der Firma Siemens gearbeitet, war da im Bereich Automotive unterwegs, weltweit für BMW Digitalprojekte umgesetzt, war danach in einer Digitalagentur in diversen Branchenprojekten als Senior Projektmanager und später als Teamleiter des Projektmanagements aktiv und habe mich danach hat es mich zur Rotkäppchen Mumm Gruppe verschlagen. Zunächst in einem der Geschäftsbereiche als Digitalisierungsleiter des Vertriebs und seit jetzt knapp 2 Jahren in der Zentralfunktion, in der ich jetzt auch die Digitalisierung des B2B-Vertriebs verantworten darf. Das sind mehrere Vertriebsorganisationen und da verantwortlich letztendlich die digitale und Datenstrategie, die Roadmap dazu, der Auf- und Ausbau von Data Analytics im B2B-Bereich, Sales, von Technologieentwicklung über die Auswahl bis hin zur Einführung von neuen Tools bin ich mit involviert und seit neuestem auch übergreifend, also über den Vertrieb hinaus, auch Trendmonitor des Digitalbereichs über alle Abteilungen hinweg darf ich mich mit beschäftigen.
Ja, dann schließe ich mich an. Thomas Klein, mein Name. Bin, so wie es die Andrea schon gesagt hat, bei der Pandacom hier im Vorstand fürs operative Geschäft in der Verantwortung und aus dem Blick schaut man natürlich in zwei Richtungen. Das eine ist in die interne Organisation zum Thema Digitalisierung, speziell jetzt dann auch in Richtung Vertrieb. Was können wir dort noch besser tun, um digitaler zu agieren? Auf der anderen Seite, wir als Systemintegrator haben dann auch einen Blick auf unsere Kundenprojekte, wo wir dort mit unseren Lösungen dann praktisch die Digitalisierung halt beim Kunde mit unterstützen. Ich bin jetzt 26 Jahre im Unternehmen, durfte dort viele Verantwortungen in den letzten Jahr über mehr als 2 Jahrzehnte halt tragen und eigentlich ist das Thema Digitalisierung, zieht sich dann durch wie ein roter Faden über die einzelnen Epochen und einzelnen Lösungsansätze und einzelnen Kundenprojekte halt. Also wie gesagt, zwei Blickwinkel, die eigene Organisation, das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, aber auf der anderen Seite sicherlich dann auch ganz klar, wie kann ich einen Fokus, einen Mehrwert auf der Kundenseite mit unseren Lösungen dann auch erbringen.
Herr Hamann, auf LinkedIn haben Sie ein Herz vor das Wort Digitalisierung in Ihrem Profil gesetzt. Steht das Herz für herzlich oder herzhaft?
Es steht eher dafür, dass mein Herz der Digitalisierung ein Stück weit einfach gehört. Also ich habe mein Hobby, meine Interessen im Prinzip am Ende zum Beruf gemacht, auch wenn ich gar nicht so gestartet bin. Ursprünglich oder ganz zu Beginn habe ich eine Ausbildung gemacht in der Industrie als Zerspannungsmechaniker, also wirklich an der Maschine stehen und Metall bearbeiten. Aber Digitalisierung, IT im weitergefassten Sinn hat mich irgendwie schon immer interessiert. Und dann hat es mich irgendwie durch Zufall dann in diese Richtung verschlagen. Und da habe ich tatsächlich ein Stück weit mein Herz, deswegen das Herz, dran verloren, weil es mich einfach, es macht einfach Spaß. Und ist so ein bisschen einfach meine Leidenschaft. Also das Thema Automatisierung, Prozessautomatisierung. Digitalisierung hilft einfach Menschen und Unternehmen, sich selbst oder die Arbeit zu optimieren, effizienter zu werden. Das hat so meine Begeisterung hervorgerufen. Erweitert dann natürlich um das ganze Thema Daten, weil Digitalisierung und Daten ist einfach sehr eng miteinander verknüpft und jetzt mit KI noch viel, viel mehr. Deswegen sind auch diese drei Punkte besonders bei mir im Profil hervorgehoben, weil das genau das ist, was mir halt super viel Spaß macht, was ein Stück weit einfach auch mein Beruf ist, aber mich auch privat tatsächlich beschäftigt. Deswegen ist ein Teil auch mein Hobby.
Thomas, würdest du sagen, dass das auch ein elitäres Hobby sein kann? Dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
Ach, elitär, weiß nicht. Ich glaube, elitär würde ich nicht sagen. Das ist natürlich toll, wenn man das Hobby mit dem Beruf in der Art und Weise verbinden kann. Ich glaube, heute digitalisieren wir die Maschinen, wo sie vorher dran gestanden haben, in irgendeiner Art und Weise, in der Ansteuerung, das heißt auch das Ganze sicher zu machen. Wenn man das in der Kombination verbinden kann, ist das sehr schön.
Thomas, welchen Benefit hat Digitalisierung denn für unterschiedliche Abteilungen einer Firma? Welchen Nutzen könnte denn Sales daraus ziehen?
Da kommen ein paar Schlagworte sicherlich drin vor, die der Lars Hamann eben schon mal genannt hat. Daten, KI, Effizienz. Ich glaube, wenn man das alles zusammenpackt und dann nochmal runterzoomt, speziell im Vertrieb, Effizienzsteigerung, wiederkehrende Aufgaben im Vertrieb zu automatisieren. Das ist, glaube ich, ein Thema. Dann die Prozessthematik nochmal zur Digitalisierung dadurch zu beschleunigen, um Einfachheit zu generieren im Vertriebsprozess, aber auch einfach mehr Zeit für den eigentlichen Account Manager, Managerin letztendlich zu gewinnen, um sich um Projektsituationen zu kümmern. Dabei kommt sicherlich darauf an, welches Produkt ich gerade in der Vermarktung habe. Ist es ein einfaches Produkt, ist es sicherlich einfacher, den Verkaufsprozess stärker zu digitalisieren, als wenn ich jetzt von komplexen Lösungsansätzen rede. Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, auch in der Erwartungshaltung. Dann, wenn es um Daten geht, Data Analytics auch drauf zu setzen, um eine wesentlich bessere Informationsgehalt zum Kunde zu bekommen, um dort auch mit mehr Informationen in diese Kundenbeziehung hineinzugehen, um das besser zu verstehen, wo steht der Kunde heute, wo wollen wir hin mit ihm, was ist die Historie, was ist das Ganze drumherum, um ihn dann auch mit Digitalisierungsthemen auch oder mit Lösungsansätzen besser zu unterstützen. Rund um das Thema Digitalisierung, ich gehe einen Schritt weiter, das ganze Social-Media-Thema mit einem guten Content zu befüllen und dann auch nicht mit einer Gießkanne rauszugehen, sondern wirklich gezielt auch über Social-Media eine andere Reichweite zu erzeugen und auch gezielt dann auf Kunden wieder mit einem besseren Content halt zuzugehen. Im Rahmen von so einem Vertriebsprozess auch eine bessere Entscheidungsfindung zu haben, aufgrund von einer guten Datenlage und Data Analytics daraus zu generieren. Dann, das ist, ich glaube, mittlerweile für uns alle profan, aber das hat uns Corona ein Stück weit gelehrt. Man kann Kosten und Zeit sparen, indem man nicht immer rausfährt zum Kunde, sondern genau das tut, wie wir es jetzt hier tun, im Sinne von digitale Plattformen nutzen, um uns miteinander zu verbinden, um zu kommunizieren, sei es halt Videokonferenzsysteme oder sei es andere Plattformen. Auch dort muss man nochmal unterscheiden, in welcher Phase, wenn man rein vom Vertrieb man spricht, in welcher Phase in diesem Bid-Prozess, in dieser Kundenbeziehung man wirklich ist. Geht es darum, Vertrauen aufzubauen? Geht es darum, komplexe Dinge zu diskutieren? mag altmodisch klingen, bin ich immer noch ein Freund davon, sich zusammen an den Tisch zu setzen und die Dinge dann zu diskutieren und über diesen Weg dann auch Vertrauen aufzubauen. Geht es darum, Statusabgleich zu machen? Geht es darum, einen Hello-Call zu machen? Geht es darum, einfache Dinge abzuwickeln? Ist das natürlich ein absolut probates Mittel, um Kosten und Zeit zu sparen. Auf beiden Seiten letztendlich. Und ich glaube, das, was uns die Digitalisierung auch mitgegeben hat, auch im Vertrieb, ist, egal wo man ist, sei es im Office, sei es im Homeoffice, sei es unterwegs, sei es auf der Straße, sei es in anderen Ländern, ich kann diese Kundenbeziehung trotzdem aufrechterhalten, aus Vertriebssicht gesehen. Zoomt man ein Stück weiter auf, generell ins Unternehmen, glaube ich, profitieren alle Bereiche davon. Sei es im Marketing, wir hatten es eben, Social-Media-Plattformen, sei es Optimierung von Marketingprozesse, von Lead-Generierungsprozesse aufgrund von Digitalisierungsplattformen, sei es im Finanzumfeld, Kostenersparnis durch Prozessoptimierung, hört sich immer so einfach an, aber letztendlich muss man es dann auch umsetzen, Betriebskosten zu reduzieren durch effizientere Prozesse, Effizienz war ja ein paar Mal jetzt schon gefallen, sei es im HR-Prozess, den Recruiting-Prozess besser zu digitalisieren, auch aufgrund von einer guten Datenbasis, bessere Analytik der Bewerber, Bewerberinnen durchzuführen, um daraus resultierend auch schneller und gezielter ins Recruitment einzusteigen. Im Produktionsumfeld, was wir eben schon mal kurz hatten, auch dort Maschinensteuerung besser zu analysieren, besser aufzusetzen und digitaler halt zu gestalten. Also ich glaube, es gibt keinen Unternehmensbereich, wo die Digitalisierung mit den Schlagwörtern Effizienz, Prozessautomatisierung durch Einsatz noch von KI, um das Schlagwort nochmal mit reinzubringen, keine Rolle spielt.
Ich glaube auch, wenn man auf einzelne Abteilungen schaut und einzelne Funktionen, ist das schon ein Riesenbenefit, der da entstehen kann. Aber vor allem auch in der Zusammenarbeit, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, da Effizienz zu schaffen, Prozesse zu digitalisieren, schafft einen enormen Mehrwert, den viele, glaube ich, noch unterschätzen.
Ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen absolut recht.
Mit Digitalisierung kann man ja das Projektmanagement auch vereinfachen, Herr Hamann. Würden Sie nicht auch sagen, dass so eine Transformation bei bestimmten Unternehmen, die zwar auch gewillt sind, aber dass man in der ganzen Unternehmensstruktur gar nicht verankern kann. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, jedes Unternehmen hat die Möglichkeit zu digitalisieren und eine digitale Transformation durchzuführen. Es kommt vor allem, glaube ich, erstmal aufs Mindset an, vorgelebt durch die Führungsebene. Ohne das Backing von der Führungsebene sind solche Vorhaben, Bestrebungen, Projekte eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Aber wenn eine Geschäftsführung, wenn die Führungsebene verstanden hat, wie wichtig das ist zu digitalisieren, welche Vorteile das vor allem hat. Das ist immer wichtig, nicht zu digitalisieren, um zu sagen, man hat digitalisiert, sondern das Ganze zielgerichtet zu tun, mit einem gewissen Mehrwert, mit einem gewissen Ziel, mit einem Plan, nicht auf jeden Hype aufspringen, sondern gezielt für die eigene Organisation zu überlegen, welche Mehrwerte hat die Digitalisierung, wo sind meine Probleme, von der Richtung eigentlich kommend, wo habe ich Effizienzverlust und wie kann ich das verbessern und wie kann mir die Digitalisierung dabei helfen? Das ist dann unabhängig davon, wie groß oder klein ein Unternehmen ist. Das fängt mit Mindset an und dann muss es ein Stück weit vorgelebt werden. Die Angst muss genommen werden, dass Digitalisierung nicht der Teufel ist und Arbeitsplätze wegfallen, sondern einfach ein Hilfsmittel, um effizienter, besser, angenehmer arbeiten zu können. Ich bin jetzt seit erst knapp 5 Jahren bei der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe. Es gab vorher natürlich schon viele Digitalisierungsmaßnahmen, teilweise punktuell abteilungsgetrieben. Teilweise gab es auch Unterschiede oder gibt es immer noch Unterschiede zwischen den einzelnen Vertriebsorganisationen, wie stark oder was digitalisiert wird. Das wurde aber auch erkannt. Da fahren wir mittlerweile gruppenweite Strategien oder Ansätze, um das zusammenzubringen, um Sachen zu vereinheitlichen, näher zusammenzurücken. Aber ich habe die Rotkäppchen-Mumm-Gruppe als sehr offen gegenüber der Digitalisierung erlebt. Die Vorteile überwiegen halt auch einfach. Mit diesen Argumentationen, wenn man einen Vorteil aufzeigt, und das ist nicht immer nur ein monetärer Vorteil, sondern vielleicht einfach auch mal Mitarbeiterzufriedenheit oder wenn wir effizienter sind, sparen wir Zeiten ein und können die sinnvoller einsetzen.
Und das Thema künstliche Intelligenz, ist das so der nächste Hype, auf den ein Unternehmen, das sich der Digitalisierung verschrieben hat, quasi abarbeiten muss? Oder wird das dann auch ja je nach Gusto eingesetzt?
Ich glaube, das ist sogar von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir bei Rotkäppchen-Mumm nutzen natürlich auch künstliche Intelligenz. Wir nutzen die schon also im Vertrieb zum Beispiel, in einer Vertriebsorganisation seit über 6 Jahren mittlerweile im Außendienst, also vor dem großen Hype mit ChatGPT und Co. Wir haben natürlich auch erkannt, wie wichtig das ganze Thema ist, aber gehen da strukturiert und mit gewissem Augenmaß ran. Also es ist aktuell einfach ein Hype rund um von AI-Agents über Swarms und wie das alles genannt wird. Ist ein Riesenthema, ist ein Hype, aber wie wahrscheinlich die meisten Unternehmen haben wir die Grundlage dafür noch gar nicht. Das heißt, eine ganz saubere Datengrundlage. Aktuell werden die meisten Unternehmen viele, viele Datenquellen haben, die nicht zentralisiert sind. Und dann mit KI draufzugehen, macht gar keinen Sinn. Grundlage ist einfach noch nicht da und wir starten mit Grundlagenarbeit und parallel dazu beschäftigen wir uns natürlich mit einer sauberen Strategie auch Richtung KI und Data Management.
Und dann bleibt die Frage, reden wir zukünftig dann noch von Digitalisierung und KI oder ist KI nicht einfach dann automatisch ein Bestandteil der Digitalisierung dann? Und wie kriege ich das integrativ dann mit für die einzelnen Unternehmensbereiche dann noch nach vorne gebracht?
Ja, ich denke auch, es wird ein Bestandteil sein. Ähnlich wie die Abgrenzung. Oft sagt man, ach, du bist ja ein ITler. Bin ich nicht. Ich habe mit IT tatsächlich sehr, sehr wenig, also ich persönlich mit IT sehr wenig zu tun. Keinerlei IT-Background, aber die IT arbeitet natürlich sehr, sehr eng mit uns zusammen, weil es einfach allein die Infrastruktur kommt über die IT. Und genauso, glaube ich, wird es mit KI und auch Data Management, das wird alles immer enger zusammenrücken, dass man es vielleicht, große Unternehmen werden es noch getrennt behandeln, kleinere vielleicht bündeln, aber es wird im selben Atemzug wahrscheinlich alle Bereiche, die gerade genannt wurden, in einen Topf geworfen werden, weil sie miteinander oder voneinander abhängig sind.
Sie haben gerade das Stichwort auch schon genannt, Infrastruktur. Welche infrastrukturellen Gegebenheiten behindern denn in Unternehmen eigentlich diese digitale Transformation? Thomas, kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ich glaube, das sind einige Dinge. Für viele Vorhaben, die man zwischen den Unternehmen ausdenkt, ist die IT-Infrastruktur, die heute dort vorhanden ist, nicht in der Lage, das so umzusetzen. Das heißt Performance-Themen, das heißt Sicherheitsthemen, aus mehreren Aspekten raus muss man letztendlich an die Basis, an die eigentliche IT-Infrastruktur nochmal dran und die refreshen oder auf einen gewissen punktuellen letztendlich refreshen. Ganz profan, je nachdem, wo die Unternehmen sitzen, können sie intern so viel digitalisieren, wie sie wollen. Wenn sie aber die Anbindung nicht haben, das ins Internet zu bringen oder in die Standortvernetzung zu bringen, dann scheitert es auch oft daran. Also der ganze Breitbandausbau muss dort nochmal einen nächsten Hub letztendlich erleben in der Art und Weise. Dann ist die Frage, was wirklich integriert wird. Wenn man jetzt klassisch von der IT-Infrastruktur sprechen, LAN, WLAN, Security und so weiter, ist das eine. Setzt sich dann neue Technologien, neue Programme, neue Apps, neue Tools letztendlich mit ein und die dann in Koexistenz mit alten Software-Systemen arbeiten sollen, dann, das bringt dann an sich schon eine Komplexheit, die dann nochmal aufgelöst werden muss. Also dieses bisher plus neu und das in einen guten Zusammenspiel zu bringen, das hat eine eigene Komplexität, an die man nochmal dran muss und sich das anschauen muss. Macht das so in der Art und Weise Sinn, das zu adaptieren, in verschiedenen Stacks zu arbeiten oder muss man nicht grundlegend neu denken? Mal losgelöst ein Stück davon, glaube ich, bleibt das Thema Digitalisierung in Kombination mit Security und Cybersecurity spielt immer noch eine Rolle oder wird noch verstärkt eine Rolle spielen, nach meinem Dafürhalten. Also sprich, auch müssen wir dagegen arbeiten, Angst vor Digitalisierung zu haben, weil man Angst vor Cyberangriffen hat. Ich glaube, das muss man in der Diskussion auch ein Stück voneinander trennen und muss für beides das Wesentliche tun. Also das ist mit ein Hinderungsgrund oder mit ein Diskussionsgrund bei vielen unserer Kundensituationen. Und der wesentliche Punkt ist, ich nenne es jetzt mal Ressourcen und Ressourcen kann ja vielfältig sein. Ressourcen kann das monetär sein, sprich habe ich die finanziellen Mittel zu digitalisieren? Wie sieht der ROI letztendlich da hinten dran aus? Ressourcen, so hart es klingt, sind aber auch Köpfe. Köpfe im Sinne von, habe ich genügend Köpfe und habe ich das richtige Personal im Sinne von auch Digitalisierungsprojekte im Unternehmen zu treiben. Also ich glaube, das Wesentliche, Hermann, haben Sie eben schon mal gesagt, es muss eine klare Digitalisierungsstrategie her. Das heißt, man muss sich ein klares Ziel setzen für bestimmte Bereiche und damit loslegen und das auch voranschreiten und dann auch in verdaubare Meilensteine halt hineinpacken, damit man auch relativ zügig Erfolg sieht und einer Strategie halt folgt. Und nicht einfach mal lossagt, macht mal da ein bisschen, macht mal da ein bisschen, dann wird es verlaufen. Dann kommen dann zusätzlich noch die 4, 5 eben genannten Punkte noch hinzu, die, ich will nicht sagen scheitern, aber die das Thema Digitalisierung in den Unternehmen nicht einfacher machen, sondern eher komplizierter machen.
Ich glaube, ein ganz großer Nachteil, vor allem jetzt in der Zukunft, wird sein, dass wir einfach viel datengetriebener arbeiten müssen, um so bestehen zu können, wie wir das tun. Also Wettbewerbsfähigkeit wird ein großer Faktor. Daten Verfügbarkeit und Datennutzung sein. Und dafür muss man seine Hausaufgaben machen. Dafür muss man digitalisieren. Wenn wir überall Datensilos haben, dann ist das ineffizient und Unternehmen, die sich damit nicht beschäftigen und dann auch Geld in die Hand nehmen, das muss man in dem Fall halt einfach, die Daten sauber zusammenzuführen, bereitzustellen, dann ist das ganze Thema, weil es ist gerade halt einfach in aller Munde, das Thema KI extrem schwer umzusetzen und es ist einfach ein Effizienzbooster. Und wer da sich abhängen lässt und sagt, ich investiere da nicht rein, der wird früher oder später die Rechnung dafür zahlen müssen. Der wird seine Marktposition so nicht mehr halten können, weil die meisten werden jetzt da rangehen und haben das verstanden, werden die Hausaufgaben machen. Wenn nicht digitalisiert, der wird früher oder später abgehängt, da bin ich überzeugt von.
Und das Thema Regulatorik, dient das denn als Booster oder ist das eher ein Verhinderer?
Es gibt Vor- und Nachteile davon. Also Regulatorik ist wichtig und gut, dass es das gibt. Ob es in dem Ausmaß stattfinden muss, wie das bei uns in der EU passiert, da würde ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dranhängen, gerade was gerade bei KI und an Regulatorik da passiert. Das ist grauenhaft. Wir machen uns nicht mehr wettbewerbsfähig. Das werden wir auch nicht mehr aufholen können. Wir werden zukünftig die Produkte aus USA und Co. zukaufen. Da steckt so viel Geld und Innovationskraft hinten dran, was in der USA zum Beispiel passiert. Das werden wir nicht mehr aufholen können. Und wir verschränken uns immer mehr oder die EU beschränkt uns immer mehr in den Möglichkeiten. Das ist für mich da in dem Bereich zumindest eine absolute Bremse. Ist. Auf der anderen Seite zwingt es Unternehmen, gewisse Sachen einzuhalten, was absolut wichtig und notwendig ist, gerade so Richtung DSGVO geschaut, beschränkt aber uns dann wiederum in den Möglichkeiten. Was dürfen wir einsetzen? Manchmal sind die Vorgaben oder die Regulatorik ist so schwammig, dass man sich sehr unsicher ist, dann traut man sich nicht ran. Also das, was die Amerikaner machen, wir fangen einfach an und fallen dreimal hin und nach dem vierten Mal klappt es dann. Und sie sind uns dann aber ein Jahr voraus, ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Die hat auch ihre Nachteile. Eine Mischung wäre ganz nett, haben wir leider nicht. Wir sind da sehr, also gerade in Europa ja sehr strikt. Aber ob das jetzt positiv oder negativ ist, ob das ein Treiber ist oder eine Bremse, ich glaube, das muss man wieder fallbezogen, unternehmenskontextbezogen sehen. Kann man, glaube ich, pauschal so gar nicht sagen. Kann beides sein. Es ist wichtig, dass es es gibt, aber es darf uns auch nicht zu sehr hemmen.
Hermann, da bin ich voll bei Ihnen. Ich hänge auch so dazwischen. Die Regulatorik an sich, glaube ich, die grundsätzlich ist das erstmal okay. Also Dinge zu regulieren und zu sagen, gerade im Sinne von Datenschutz und so weiter. Sieht man es aber im Vergleich und gerade für international agierende Unternehmen, Beispiel USA versus Europa, ist es auf den Blick erstmal ein Hemmschuh. Das, was wir in Europa und speziell in Deutschland uns dort auferlegen oder auferlegen lassen oder bekommen, je nachdem, wie man jetzt das sieht. Dadurch ist es dann eher eine Herausforderung an der Stelle. Mit einem gewissen Anpassungsdruck letztendlich in seinem Geschäftsumfeld der Regulatorik zu entsprechen und trotzdem das Geschäft zu machen. Auf der anderen Seite, so wie Sie es auch gesagt haben, Hermann, entsteht daraus ja auch was. Im Sinne von vielleicht neue Geschäftsideen, neue kreative Ansätze aus diesem Anpassungsdruck. Also ich hänge da auch irgendwie so dazwischen. Auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, dass die Daten geschützt werden und so weiter. Aber im internationalen Vergleich sind wir schon irgendwie gegeißelt.
Digitalisierung, Optimierungspotenzial im B2B-Vertrieb. Sehen Sie das auch für den B2C-Vertrieb oder sind das andere Herausforderungen?
Im B2B-Vertrieb haben wir jetzt nahezu nichts mit Social Media zu tun. Das ist im D2C beispielsweise ganz anders. Also auch andere Herausforderungen. Umgekehrt versuchen wir möglichst effizient unseren Außendienst zu steuern und digitale Tools an die Hand zu geben, um sehr effizient zu arbeiten. Sowas hat ein D2C-Vertrieb, hat keinen klassischen Außendienst. Also es sind einfach anders gelagerte Themen. Aber was Richtung Daten zum Beispiel, was das Thema Daten angeht, nähert man sich wieder an. Alle nutzen Daten, wir brauchen eine Plattform, über die wir die Daten aussteuern können und nutzen können. Da rückt man dann wieder ein Stück weit zusammen, wobei auch da wieder der Unterschied besteht in der Datennutzung. Endkonsumentendaten sind anders zu behandeln als ein Store, wo erstmal keine persönlichen Daten hinten dran stehen. Also ja, sind andere Herausforderungen, manchmal ähnlich, manchmal ganz weit voneinander entfernt.
für uns als Unternehmen Brand Awareness vielleicht auf eine Veranstaltung hinzuweisen, aber darüber eine klassische Lead-Generierungsmaschinerie laufen zu lassen oder ein Verkaufsgeschäft zu starten, das kommt im B2B-Geschäft gut wie gar nicht zu tragen. Und wie gesagt, B2C sind wir jetzt gar nicht unterwegs.
Was muss passieren, damit ein idealer Digitalzustand in einem Unternehmen erreicht werden kann?
Wie anfangs schon erwähnt, fängt an mit dem Mindset, mit dem, was die Führungskräfte vorleben, was die Geschäftsführung vorlebt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Verständnis der Mitarbeiter einfach dahingehend auch geschärft ist, wofür Digitalisierung genutzt wird und wofür eben auch nicht, dass man einfach die Angst nimmt und sich mal traut. Damit fängt's, denke ich, an. Dann muss verstanden werden, dass Digitalisierung auch ein Invest ist. Man kriegt auch nicht immer eins zu eins das zurück. So ein ROI kriegt man manchmal gar nicht rausgerechnet, ist auch eben nicht immer notwendig. Manchmal ist eine Mitarbeiterzufriedenheit durch eine Effizienzschaffung viel, viel mehr wert, als ein monetärer Wert, der irgendwo hinten dran steht. Weil motivierter Mitarbeiter mehr Output generiert und dementsprechend am Ende mehr Umsatz. Da geht es dann nicht nur um das Budget für Projekte und Systeme. Man muss einfach manchmal investieren, um für die Zukunft einfach Bestand zu haben oder gerüstet zu sein. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, damit muss man anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, sich dahin zu entwickeln. Da hat man schon mal eine ganz gute Grundlage. Und dann natürlich gefolgt von, wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, hat man eben auch schon, also Breitbandausbau, flächendeckend wäre ganz schön. Mobilfunk ist je nach Region grauenhaft, bis hin dann am Ende zu einer digitalen Bildung in den Schulen. Also dass früher anfängt, nicht erst im Unternehmen oder im Studium, sondern tatsächlich schon in den Schulen. Weil, also ich habe mich vor 5, 6 Jahren, habe ich immer gesagt, meine Kinder, die kriegen kein Handy, bevor die 10 sind. Die Aussage würde ich nie wieder so treffen aktuell. Wenn ich das mache, dann habe ich absolute Außenseiter geschaffen. Geht nicht. Also auch ich muss mich im Kopf umstellen und idealerweise wird das in der Schule mitbegleitet, damit die Kinder genau wissen, wie sie digitale Tools zu nutzen haben, wo sind die Gefahren, wo ist der Nutzen und das tragen die ja dann automatisch mit in die Unternehmen.
Ich glaube auch, das Thema Digitalisierung lebt von den Köpfen, die es mitbringen, also praktisch diese digitale Kompetenz mit zu fördern in den Unternehmen oder Digitalpakt 2 aus den Schulen raus, dass das eigentlich native in die Leute übergeht. Dann ein Stück weit vielleicht auch von außen, das, was wir eben hatten, Bürokratie, Regulatorik, ist auch den Unternehmen hier einfacher zu machen, um das dann auch stärker in den eigenen Unternehmen zu treiben, also um die Hürden ein Stück tiefer zu legen, was die Anforderungen angeht. Oder andersrum gesagt, was die Anforderungen angeht, im Sinne von Aufwand, den man damit hat, der Regulierung oder den Auflagen zu entsprechen, was dann auch wieder ein Investfaktor ist und ein Skillthema ist. Und dann sind wir bei den Investitionen in KI, in innovative Technologien, in kreative Menschen, auch mal den Mut zu haben, zu scheitern, sich auszuprobieren und auch ein Stück nach vorne zu gehen, was vielleicht nicht immer unserer Kultur und unserem Denkmodell in den Unternehmen entspricht. Und da ist es halt in Amerika ein Stück anders. Da fällt einer hin, steht auf und probiert es halt auf einen anderen Weg nochmal neu. Und das ist diese Fehlerkultur haben wir so bei uns noch nicht in Gänze halt etabliert hier in Deutschland.
Ist es nicht auch eine Frage der Geldquelle?
Ich glaube auch, also Förderung vom Staat, Richtung Startups wäre ein sehr, sehr positives, sehr positive und gute Entwicklung für Europa, einfach Anreize zu schaffen, in Tech-Innovationen zu gehen, vielleicht auch einfach Testfelder zu gestalten, in Sandboxes zu arbeiten, die vielleicht außerhalb des EU, aktuell geltenden EU-Rechts liegen, einfach um Testfelder aufzumachen und sich nicht komplett abzuschotten und abhängig vom Ausland zu machen. Und im Idealfall auch mal das Schaffen von europäischen Alternativen zu US Hyperscalern, einfach sich ein bisschen unabhängiger zu machen, wäre begrüßenswert, ja.
Ja, ich glaube, da ist das Gebaren in Amerika ein ganz anderes. Da sind auch die Kapitalgeber risikofreudiger als hier. Das spielt sicherlich dort mit eine Rolle. Ich glaube aber auch hier könnte man durch Kooperationen bilden, ein Stück Abhilfe schaffen und zu sagen, okay, ich nehme jemand mit an die Hand, ein Startup mit an die Hand und führe es auch irgendwie eine Art Technologiegemeinschaft mit ein, um einfach Mehrwerte zu schaffen. Ich glaube, da könnte man auch dem Staat nochmal irgendwie ein Stück Verantwortung mitgeben, neue Technologien stärker zu fördern, sei es in Deutschland oder in EU im Verhältnis zu anderen Ländern wie Amerika, um ein Stück einen Gegenpol zu bilden, um auch einfach Innovation, und ja, wir sind ein Land mit Innovationskraft, die aber auch hier zu halten und auch größer zu werden. Ich glaube, da kann man den Staat nicht ganz rauslassen aus der Verantwortung, aber auch die Risikokapitalgeber auch ermuntern, stärker auch hier rein zu investieren, um Communities auch zu bilden und auch aus diesen zarten Startup-Pflanzen auch größere Unternehmen werden zu lassen.
Das war wieder ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Ich bin einmal sehr gespannt, was man von der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe noch so alles hört in Sachen Digitalisierung, Data Analytics, und dasselbe gilt natürlich auch für die Pandacom Networking AG. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Lars Hamann und Thomas Klein, für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.